Luft Talk, der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Ich wollte dich gerade begrüßen mit Good Morning in the Morning, weil es ja schon, genau, aber wir quatschen ja auch schon eine ganze Weile über unseren bevorstehenden gemeinsamen Italienurlaub. Davon verraten wir aber heute noch nichts. Da kommt aber bestimmt nach unserem Urlaub auch ein Podcast dazu.
Definitiv.
Deswegen ist das jetzt mit Morning ein bisschen zu spät, ne?
Aber wir quatschen schon seit dem Morning.
Ja, eben.
Aber das war ja wichtig.
Auf jeden Fall.
Und jetzt haben wir nicht mal so viel Spucke für den Podcast, aber nach einem Schluck zu trinken geht's wieder.
Genau. Passt alles. Wir haben ja da auch schon ein bisschen vorbereitet und uns einen Titel dafür überlegt. Und genau, heute soll es mal um das Thema gehen, wenn ein Hund jetzt mal gar nicht nur speziell bei Hunden irgendwie an der Leine den Gollo macht, sondern wir haben uns ja darüber unterhalten, dass es aktuell bei uns beiden so ist, dass uns immer wieder Fälle jetzt gerade treffen oder angefragt werden oder im Kurs bei mir in der Gruppe, dass es viele Hunde gibt, die bei Fahrradfahrern, bei Joggern, bei Kindern, bei Autos mit Anhängern, LKWs, Bussen, also bei, sagen wir mal, Verkehrsteilnehmern, die teilweise schnell und laut sind, beziehungsweise die man vielleicht nicht so oft trifft wie normale Passanten und normale Autos.
Genau. Und jetzt ist auch wieder das Thema Mopeds und Motorräder.
Oh ja, genau.
Mehr und mehr im Vordergrund, weil das Wetter ist schön. Der Frühling kommt jetzt hier bahnbrechend daher. Und die machen ja auch oft komische Geräusche. Also so ein Motorrad, wenn ich da so an eine Harley denke, macht der einen schönen Krach. Und das verunsichert viele Hunde auch. Oder die haben Fehlzündung und dann knallt es. Also da reagieren die halt auch ziemlich häufig drauf. Und genau, da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Und wir haben uns ja im Vorfeld auch schon unterhalten darüber, dass es wirklich für viele Hundebesitzer total schwierig ist, nachzuvollziehen, dass wir im Training nicht direkt in diese Situation gehen und schauen, was kann man da machen, wie verhalten wir uns da, was trainieren wir da, oder schon anfangen, in der Situation direkt ein Training aufzubauen, sondern wir gucken woanders hin, und zwar auf das normale Zusammenleben im Alltag zu Hause zwischen Mensch und Hund. Und wir müssen immer wieder feststellen, dass, oft kommen ja die Leute schon von anderen Hundeschulen, dass das nicht die Mehrzahl der Hundetrainer macht, da mal hinzuschauen, leider. Es gibt welche, die es tun, aber wir haben es schon beide gesagt, ne, es sind wenig.
Ja.
Und dass es den Menschen natürlich dadurch auch nicht bewusst wird und dass es den Menschen super schwer fällt, auch wenn sie es von uns wissen, das umzusetzen und da dran zu bleiben, weil die wollen ja eine Situation oder die wollen ja eine Veränderung des Verhaltens der Hunde in der Situation, in der speziellen, wenn halt irgendein Fahrzeug kommt oder ein Jogger oder sowas. Und da ist es für manche super schwer, das einzusehen, dass sie halt zu Hause erstmal ganz viel tun müssen. Also wir sagen das zwar immer mit dazu und dass wir das auch irgendwann machen, aber dass wir jetzt erstmal eine Basis schaffen müssen, erstmal gucken müssen, wo liegt denn die Ursache für dieses Problem? Und die liegt zum großen Teil zu Hause.
Ja.
An dem Umgang halt mit dem Hund und an diesem Miteinander. Und das, ja, ist selbst für Menschen, die uns schon länger kennen und die regelmäßig zu uns kommen, haben wir jetzt festgestellt, unheimlich schwierig, da zu Hause dran zu bleiben. Weil, ja, zu Hause ist ja nicht das Problem, ne?
Ja, die denken halt oft nicht mehr dran, ne? Also,
genau.
In dem Moment, wo das erklärt wird, ne, gerade so bei den Erstgesprächen, bei den Anamnesegesprächen, da packen wir ja ganz viele Fragen rein und machen uns ein Bild über das Zusammenleben von Mensch und Hund. Und dann kommen ja in aller Regel diese Aufgaben, dieser Blick nach zu Hause, dieses Sagen, okay, an der und der Stelle solltest du dies und jenes ändern, weil. Das ist für die dann auch ganz logisch, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und dann sind die auch erstmal so ein, zwei Wochen sehr motiviert. Aber wenn dann nicht gleich das nächste Training kommt, also der nächste Termin kommt und man immer wieder daran erinnert und, ne, klar, ich frage dann immer, wie läuft's und, ne, so, läuft das noch mit den Liegestellen zum Beispiel? Dann sagen die halt ja und dann geht man auch erstmal weiter nicht drauf ein, weil man natürlich auch davon ausgeht, dass die das noch, wenn man es schon anspricht, noch präsent haben. Und irgendwann, man spricht es ja dann auch, wenn die regelmäßig kommen, nicht mehr bei jedem Termin an, weil es für uns selbst ja auch so eine Selbstverständlichkeit ist, ne? Das heißt, die werden einfach viel zu selten erinnert und die meisten Menschen fallen wieder so in ihr altes Muster, in ihre alte Gewohnheit zurück und denken eben nicht mehr an diese neuen, nennen wir es mal Hausregeln, die wir denen mitgegeben haben, die ja von Hund zu Hund teilweise unterschiedlich sein können, ne?
Ja, und ich, so sehe ich das auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass den meisten Hundebesitzern diese Tragweite gar nicht so klar ist. Und dass sie es deswegen so ein bisschen halbherzig auch nur machen. Und da gab es mal ein Beispiel bei mir im Training, wo ich dachte, ah, so ist das. Da habe ich nämlich wirklich mir die Zähne dran ausgebissen an diesen Menschen und jedes Mal wirklich gefragt, macht ihr das wirklich mit den Liegestellen? Weil es kam dann immer mal so Situationen, die wir beschrieben haben, wo der Hund nicht auf der Liegestelle lag. Ja, ja, doch, doch, das machen wir schon. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, ich würde mir das super gerne mal bei euch zu Hause anschauen, weil irgendwie stagniert das alles, ne? Und wir kommen nicht vorwärts. Und dann komme ich dahin. Der Mann schickt den Hund auf die Decke, der legt sich dahin, das war eine französische Bulldog, ich werde es nie vergessen. Und dann liegt der Hund auf dieser Liegestelle, angespannt wie ein Flitzebogen und stiert den Mann an.
Und wartet, bis er die Freigabe wieder kriegt.
Genau.
Oder? Ja.
War mir sofort klar, ne? Dann habe ich zu ihm gesagt, boah, du hast das nur als Trick aufgebaut. Lieg da mal, bis ich dich wieder freigebe. Mhm. Und ich habe euch immer erzählt, die Liegestelle dient der Entspannung des Hundes, dass der sich nicht um so viele Dinge kümmern muss, dass er nicht diese ganzen Entscheidungen treffen muss. Und er hatte nämlich, wenn er also aufgestanden ist, ein Stückchen, ein paar Schritte hin, durch die Terrassentür oder das Terrassenfenster einen Blick in den Garten und sah auch, wer da am Garten vorbeiging, weil das war nur ein ganz kleines Grundstück, und bellte dann jeden an, der da lang ging. Dann hat der Mann den wieder auf die Decke geschickt, das hat er schon gemacht, das ging auch. Dann lacht er wieder, schick mich, lass mich wieder runter. Und dann, bam, schoss der da wieder hin. Und dann habe ich so gesagt, ja, das habt ihr so völlig falsch verstanden. Und ich bin mir sicher, dass ich es gut erklären kann. Also,
ja.
Ich weiß es nicht. Da zweifle ich manchmal auch an mir selbst. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, hey, ne, ihr erlebt das, er macht es dort zu Hause im Wohnzimmer 20, 30, 100 Mal am Tag und wundert euch dann, wenn das Gleiche mit Dingen, die sich draußen am Hund vorbei bewegen, passiert. Nur noch viel schlimmer, weil, ne, da ist ja dann dieser direkte Kontakt da. So weiß der Hund, okay, ist der Zaun dazwischen. Aber ich pöbele und lerne, durch dieses Pöbeln, Bellen, was auch immer der Hund da macht, verschwindet der Jogger, das Kind, der Radfahrer. Ja. Und dieser Zusammenhang ist eigentlich für uns sehr selbstverständlich und glasklar. Und wir werden es beide gut erklären, da bin ich mir sicher. Aber in manche Menschenköpfchen kriege ich das irgendwie nicht rein. Dann könnte ich manchmal verzweifeln. Es ist nicht immer so, aber
Was ich jetzt tatsächlich in der Zwischenzeit wirklich merke, ist, dass, oder wo ich auch glaube, wo das dran liegt, weil das ursprüngliche Training früher war ja, die Leute kamen zu einem, man hat einen Hausbesuch gemacht, es war ein Gruppentraining, was auch immer, und da ist immer der Hund ja auch mit dabei und irgendwie mit eingebunden. Und die Menschen sind oft mit ihren Gedanken nicht 100% dabei.
Ja, und weil sie so viel auf den Hund gucken und auf ihn
achten. Und das merke ich tatsächlich jetzt in dem Online-Kurs, wo wir uns ja zweimal die Woche treffen im Zoom-Raum in meinem virtuellen Wohnzimmer, wie ich es immer gerne nenne. Und da sind die wirklich aufmerksam. Da sind die nicht mit dem Hund beschäftigt. Da sehe ich auch oft gar keinen Hund. Ja, manchmal läuft da hinten dran ein Hund durchs Bild, ne? Aber so, das ist, da ist die Aufmerksamkeit nicht auf die. Die haben eine Möglichkeit, sich was zu notieren. Es kommt ja immer wieder das Thema auch da drauf, weil ja mehrere Menschen zusammenkommen und die werden immer wieder erinnert. Also, ich kann das selber noch gar nicht richtig erklären. Jedenfalls habe ich bisher das Gefühl, dass es dort präsenter, verständlicher ist, dass die es besser annehmen.
Ja.
Aber mal, wir haben vielleicht einen ganz großen Sprung gemacht vom Einstieg, ne, worum es eigentlich geht. Und dass wir dann gesagt haben, okay, dass wir ja gar nicht an der Situation letztendlich direkt loslegen und mit denen da was üben. Und ich würde gerne dazu noch mal was sagen, weil zum einen, was passiert denn? Was kann eine Ursache sein? Was ist für die Menschen da so schlimm? Nämlich, dass die oft und gerade in der heutigen Zeit mit den E-Bikes, finde ich, E-Bikes sind ein ganz rotes Tuch für viele. Mhm. Und ich habe mir sagen lassen, ich selber habe das vorher nicht gehört, dass die E-Bikes so leise summen. Und wir wissen ja, Hunde hören das besser als wir.
Ja.
Für uns kommen die immer sehr überraschend und sind dann plötzlich da. Die sind ja super schnell, die Teile. Und unsere Hunde sind ja Lebewesen, die sehr schnell auf Reize reagieren. Das heißt, da kommt ein Jogger, ein Fahrradfahrer, alles, was sich schnell bewegt. Für junge Hunde ist schnelles Bewegen immer interessant, weil es ja am Ende auch was mit Jagen zu tun hat. Der Hund reagiert eben auf sich bewegende Reize. Und wenn der keine Impulskontrolle gelernt hat und keine Frustrationstoleranz gelernt hat, dann springt der halt vielleicht erstmal dahin, will hinterher, will mitrennen, kann ja unterschiedliche Ursachen haben. Es kann sein, ein Hund ist in der Situation ängstlich oder unsicher. Es kann aber auch sein, dass sich, wenn die ein bisschen älter werden, noch so eine territoriale Komponente mit einbringt. Oder aber, dass der Hund denkt, er muss den Mensch beschützen, weil, wenn so ein Hund das ein paar Mal macht, ist der Mensch natürlich erstmal selber unsicher, wird verkrampft, ne? Gibt ja so ein paar Auslöser. Der Mensch ist gestresst und der Hund sagt am Ende ja nicht, der Mensch ist gestresst, weil ich mich blöd verhalte, sondern mein Mensch ist immer gestresst, wenn da ein Fahrrad vorbeikommt oder wenn da ein Jogger vorbeikommt oder ja, wenn da ein Auto mit Anhängern vorbeikommt. Ne?
Ja, absolut.
Sondern, und es gibt ja viele verschiedene Punkte, wieso, weshalb, warum ein Hund so reagiert. Das ist ja die eine Sache. Und dann, dass die Menschen zu uns kommen und denken, wir gehen jetzt mit denen in so Situationen und üben das. Ne, trainieren das. Und ich, ehrlich gesagt, ich kann es fast nicht mehr hören, dieses, ich muss das üben. Ja, natürlich muss man viele Dinge im Alltag wiederholen. Aber ich persönlich finde es nicht alltagstauglich zu sagen, ich stelle jetzt eine Situation, da übe ich die, da trainiere ich die, da stopfe ich dem Hund Leckerlis rein, da klicke ich den blind oder irgend sowas, ne, Klick für Blick und was es da alles gibt. Das hat ja von mir aus auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber am Ende, was will ich denn am Ende? Den Alltag mit meinem Hund meistern. Das heißt, alles, was ich in Anführungszeichen übe, muss ich doch irgendwie in den Alltag integrieren lassen. Und ein Hund unterscheidet Training und Alltag, wie wir Schwarz und Weiß unterscheiden können. Und wenn ich nicht für den Alltag gewisse Regeln habe und der Hund nicht weiß, dass er sich auf mich verlassen kann, dass ich Entscheidungen treffe, dass ich für Sicherheit zuständig bin, dass ich die Verantwortung trage, wenn ich ihm das im Rest des Alltags nicht vorlebe, ich kann es ihm nicht erklären, nicht vorlebe, ja, warum um Gottes Willen soll er mir denn die Verantwortung überlassen, wenn da mal wieder so ein Objekt vorbeikommt, was er dann lieber verjagen wird und dann auch noch den Erfolg hat. Ich springe dahin, ich belle hinterher und schwupp ist der Fahrradfahrer auch schon weg, ne? Hab ich wieder geil gemacht. Hab ich wieder vertrieben.
Und mein Mensch regt sich in der Situation total auf, weil da halt ein Radfahrer kommt. Und nicht, weil ich mich gerade so verhalten habe, ne? Genau das ist der Punkt. Also wir haben es ja schon in unzähligen Podcasts immer wieder gesagt, dass dieses Führen zu Hause anfängt und dass da so viele Dinge dazugehören im Zusammenleben mit dem Hund. Und wir sind die meiste Zeit mit unserem Hund im Haus oder in der Wohnung zusammen oder im Büro. Mhm. Und wenn das da so ist, dass ich mich viel mehr am Hund orientiere als umgekehrt, dann gibt es wirklich keinen Grund, dass der Hund sich draußen auf mich verlässt und sich dort an mir orientiert. Das sind immer wieder diese Zusammenhänge, die wir immer wieder versuchen zu erklären, hier im Podcast, in den täglichen Trainingsstunden. Und was immer noch so schwer ist für viele Menschen dann zu verstehen, nicht unbedingt zu verstehen, tun die das, wenn ich das erkläre, das geht dir bestimmt auch, sagen die immer, voll logisch.
Ja, genau.
Ja, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Das ist ja total einleuchtend. Mhm. Aber das Umsetzen ist schwierig, weil natürlich hoffen die erstmal auf eine schnelle Lösung, dass es schnell vorbeigeht und dass wir dann in dieser speziellen Situation was tun oder halt diese Situation nachstellen und üben. Genau die Erfahrung mache ich auch. Und das hat keinen Sinn. Und da muss ich immer an meinen Hund denken. Für alle, die vielleicht neu dabei sind. Ich hatte einen Hovawart und hatte mit dem riesige Probleme. Als der so ein Jahr alt war, fing das an. Und ich war mit dem auf dem Hundeplatz in so einem Hundesportverein, bin da dreimal die Woche hingegangen. Da war er ein Musterschüler. Wir haben für die Begleitungsprüfung trainiert. Es hat ihn schon gelangweilt, das heißt, man gemerkt, oder ich habe es gemerkt, es war ihm einfach schon so ein bisschen zuwider, weil er es konnte. Da hat er funktioniert wie so ein Uhrwerk. Habe ich den Hundeplatz verlassen, war dieser Hund kein Begleithund mehr, sondern eher ein Streithund und Zughund und was weiß ich. Also da hat dieses ganze Training nichts genützt, dieses stupide bei Fuß gehen, guck mich die ganze Zeit an, bleib da jetzt liegen, ich gehe, was weiß ich, wie viele Meter weit weg. Das konnte der in diesem geschützten Rahmen, ne? Und auch mit den anderen Hunden, die er ja kannte und den anderen Menschen, aber weh, es kam ein neuer dazu. Dann ist er explodiert, auch dort auf dem Hundeplatz. Und es war so, und ich habe damals immer gedacht, der Hund ist irgendwie bescheuert oder gestört, weil es dann im Alltag nicht geklappt hat. Und dieses Begleithundtraining, was ja aus ihm einen Begleithund machen sollte, das war für die Katz. Weil mir dort auch niemand gesagt hat, guck mal zu Hause an, wie es da läuft. Es war einfach halt ein Training, da hat er funktioniert. Aber unsere Beziehung stimmte nicht, er hat sich nicht an mir orientiert. Der hat ansonsten mit mir das gemacht, was er wollte. Und ich habe es einfach nicht besser gewusst. Aber das war so ein gutes Beispiel, wo ich immer so dachte, ey, der Hund ist wie, der hat zwei Gesichter, ne? Hier ist alles tadellos. Eins mit Sternchen und draußen beim normalen Umgang in normalen Situationen war das nämlich auch so. Radfahrer, Jogger, Autos, Motorräder, alles, was schneller vorbeigefahren oder gelaufen ist, das brachte ihn zum Explodieren, weil er halt sehr territorial war und alles, was für ihn unkontrollierbar wurde durch die Bewegung, wollte der stoppen, ne? Der hat sich auch mal losgerissen, ist zu so einem Radfahrer hin, da war er gerade 10 Monate alt. Da war es das allererste Mal, ich habe mich da so erschrocken, ich habe da nicht mit gerechnet und hat den wirklich versucht auszubremsen. Er hat dem nichts getan, aber er wollte vors Rad und hat dem versucht, den Weg abzuschneiden. Dann hat er dummerweise nach ihm getreten, was ich ja verstehen konnte. Und von da an war es noch viel schlimmer. Also das war eine Katastrophe. Ja, bis ich verstanden habe, dass ich ihn zu Hause mehr begrenzen muss, dass ich ihm diese ganze Verantwortung auch im Garten am Zaun abnehmen muss. Da durfte er ja auch sowas tun, ne, Radfahrer verscheuchen. Und dann wurde es Stück für Stück besser. Aber das war ein harter Weg. Aber je mehr ich das verstanden habe und ich wollte es umsetzen, deswegen ist mir manchmal so schleierhaft, die Leute kommen zu uns und wollen Hilfe. Und dann machen sie es entweder nicht oder halbherzig oder sagen dann zu mir, ich habe einen Kompromiss gefunden. Wo ich immer so denke, nee, es ist eigentlich völlig kompromisslos, ne? Und ich habe damals Gas gegeben und habe alles dran gesetzt, damit mein Hund mit mir wieder entspannt zusammenleben kann und ich mit ihm natürlich, weil es einfach schwer auszuhalten war.
Wollen wir doch mal ehrlich sein. Es Sind gibt wir doch. Menschen, ja, es gibt Menschen, die sind unglaublich leidensfähig oder anders ausgedrückt.
Ja.
Es gibt Menschen, die leiden schon unglaublich, wenn ihr Hund ab und zu mal bellt, weil sie vielleicht so eine absolut perfektionistische Art haben und sich halt wünschen, dass der Hund so das sowas gar nicht macht. Mhm. Und andere, da hört der Hund überhaupt nicht, fällt andere Hunde an, habe ich gerade gestern ein Gespräch gehabt, ne, wo es so Begegnungen gab, die machen sich überhaupt nichts draus, wenn ihr Hund sich aus meiner Sicht jetzt, ne, durch meine Brille beobachtet, unmöglich verhält. Die haben da einfach andere, ich nenne es jetzt mal innere Vorgaben.
Mhm, und ganz genau.
Manche kommen ja auch zu uns, weil die von außen hören, Mensch, du solltest mal in die Hundeschule gehen. Oder der Hund verhält sich nicht so, wie man das gerne hätte. Und dann gehen die, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen, machen die dann mal so ein Hundetraining, damit sie sagen können, ja, ich bin ja in der Hundeschule. Aber sie sind sich entweder nicht dessen bewusst oder sie haben gar keinen Bock drauf, Dinge zu verändern. Nur bitteschön, der Hund wird von sich aus gewisse Dinge oder die meisten Dinge nicht verändern, weil er sich aus seiner Sicht ja ganz normal hündisch verhält. Und Absolut. Er regelt Dinge, wenn sich der Mensch nicht drum kümmert.
Für ihn ist alles richtig, genau. Und deswegen finde ich ja auch immer so niedlich, wenn mich Menschen anrufen und sagen, mein Hund braucht Training.
Ja, genau.
Nein, das braucht er nicht.
Der muss mal in die Hundeschule kommen. Ja. Der muss mal trainiert werden. Ja, nein. Der Mensch muss seinen Hund verstehen lernen. Seine Sprache lernen und er darf lernen, wie er sich seinem Hund gegenüber verhält, ohne ihn zuzutexten und ihm irgendwelche Dinge zu erklären.
Ja, das ist das, was wir alltäglich machen und versuchen, den Menschen gut zu vermitteln. Aber es ist ja auch irgendwie niedlich, aber wir haben uns halt heute nochmal dazu entschlossen, das nochmal ganz eindringlich zu kommunizieren, weil es halt immer wieder so ist. Und ich denke, Mensch, es gibt so viele Bücher inzwischen, so viele Sendungen und man kann sich so viel informieren. Und viele kommen auch und sagen, ich weiß, das Problem liegt bei mir. Das ist inzwischen schon so.
Genau. Mhm.
Aber trotzdem ist es irgendwie unheimlich schwierig. Und was ich halt auch finde, ne, du hast ja vorhin gesagt, viele Menschen sind sehr leidensfähig. Das stimmt. Also da frage ich mich manchmal auch, ne, die haben das Problem schon viele Jahre, haben immer mal ein bisschen was probiert, aber irgendwie sind sie nie richtig damit fertig geworden oder es hat sich nie so geändert, dass es für alle Seiten entspannt sein kann. Und das finde ich sehr schade. Wir haben es auch schon in dem letzten Podcast besprochen, wo es auch darum ging, dass der Hund nicht unendlich lange lebt. Wir ja natürlich auch nicht, aber die Lebenszeit eines Hundes ist ja extrem kurz im Vergleich zu unserer Lebenszeit. Und dass es so super schade ist, sich und damit auch den Hund so lange zu quälen, weil für den Hund ist es auch nicht schön, so ausrasten zu müssen aus seiner Sicht auf dem Spaziergang. Und dass es doch total wichtig ist, dafür zu sorgen, dass es nicht nur mir gut geht als Mensch, sondern dass ich, was du gerade gesagt hast, den Hund lesen kann, verstehen kann, richtig reagieren kann, um dieses Tierchen an der Leine sicher und gut und entspannt durch die Welt zu führen. Das ist verdammt nochmal unsere Aufgabe. Der Hund kann es nicht ändern. Der ist so, wie er ist und der macht aus seinen Instinkten heraus alles, was ihm richtig erscheint. Und deswegen finde ich es nicht schön, wenn Menschen so denken, ach, ich halte das jetzt aus oder dann ist es halt so, sondern ich finde es mega wichtig, wir haben uns den Hund gekauft, dann auch dafür zu sorgen, dass der Leidensweg nicht so ewig lange andauert. Oder manche resignieren auch und sagen, okay, dann gehe ich halt nicht mehr spazieren, dann lasse ich den einfach auf dem Hof oder im Garten. Sowas erlebe ich auch öfter
Ja,
mal.
oder sie gehen halt tatsächlich, ist der Alltag so eingeschränkt. Ich habe
Ja.
neulich mit einer Frau gesprochen, die sagt, sie hat den Alltag mit Hund und sie hat den Alltag mit ihrer Familie. Aber eigentlich hat sie sich gewünscht, dass sie den Hund überall mit hinnehmen kann. Das heißt, wenn die
Ja.
sonntags einen Ausflug mit der Familie, mit den Kindern machen will, muss sie vorher eine Stunde, anderthalb mit dem Hund spazieren gehen. Dann bleibt der alleine und dann machen sie einen Ausflug mit der Familie.
Was für ein
Weil sie
Stress.
den Hund nicht mitnehmen kann, weil das viel zu stressig ist. Und
So
das ist
schade.
doch so, so schade. Und wo du das eben gesagt hast mit dem Leidensweg, ne, und dass wir die Hunde durchs Leben führen, ist mir wirklich so ein Bild vor meinem inneren Auge erschienen. Ich war vor ein paar Tagen in Wiesbaden und war dort einen Kaffee trinken und saß in diesem Bistro oder was auch immer es war und konnte auf die Straße gucken und dann ist ein Mann mit einem Golden Retriever da vorbei und dieser Hund war nicht angeleint. Der war so von der Körpersprache, war der ziemlich relaxed und trottete da so eine Hundelänge vor dem voraus. Und mein erster Gedanke war natürlich, ja, wieder mal jemand, der sich beweisen muss, dass er mit seinem Hund in der Stadt ohne Leine unterwegs sein kann. Ich frage mich immer, warum das sein muss. In Wiesbaden ist das öfter. Du kennst es sicherlich aus Berlin. Da ist das, glaube ich, noch
Ja,
öfter so.
absolut.
Beim zweiten Blick sehe ich den Kopf des Hundes. Weißt du, was der für Stressfalten hatte?
Oh Gott.
Da dachte ich mir auch nur, mein Gott, ne? Der Hund läuft für die meisten augenscheinlich sehr entspannt durch die Gegend. Aber mit einer Stressfalte, mit zurückgezogener Maulspalte, kann dieser Hund nicht entspannt gewesen sein. Und wie viel mehr Sicherheit würde ihm der Mann vielleicht geben, wenn er ihn an die Leine genommen hätte und der Hund nicht ständig vor ihm laufen müsste, ihm den Weg aus seiner Sicht vielleicht ebnen und immer auch noch gucken, ist Herrchen auch noch da, weil der war ja nicht allein mit dem unterwegs, da sind ja andere Leute auch noch rumgelaufen. Das heißt, der Hund muss ja ständig gucken, wer läuft mir vor die Füße? Ist die Person, die sich hier links neben mir bewegt, immer noch Herrchen oder ist das jemand anders? Keine Ahnung, ich kannte den Hund nicht, aber der hat mir total leid getan. Und das ist ja oft so dieses, ich meine, klar, der hat jetzt kein Problem gemacht mit Fahrradfahrern und so von dem Thema weg, aber weil du eben diesen Stress angesprochen hast. Und ja, ich fühle mich manchmal als Anwalt für die Hunde,
Unbedingt, ja, ich mich auch.
weil wir es ja eben mit den Hausregeln hatten, wahrscheinlich hast du auch viele Menschen, die Kontakt zu dir aufnehmen, die dann sagen, eigentlich ist mein Hund ja ganz lieb, außer wenn. Und dann schildern die ihr Problem, ne? Nehmen wir hier an, ja, okay, der rastet aus, wenn ein Fahrrad an mir vorbeifährt oder ein Jogger oder ein Auto mit Hänger vorbeifährt, was auch immer. Aber zu Hause läuft alles super.
Ja, genau.
Und mit dieser Aussage, zu Hause läuft alles super, gebe ich mich nie zufrieden.
Nee, weil es meistens nicht
Nee,
hundertprozentig stimmt.
für die Menschen läuft es gut. Da haben die kein Problem mit. Die haben kein Pro, also viele haben ja kein Problem, wenn der Hund denen auf Schritt und Tritt hinterherlatscht. Die finden das ja sogar noch toll. Ich fände das gruselig.
Ja.
Die haben auch kein Problem, wenn der Hund im Flur liegt. Die haben auch kein Problem damit, wenn der Hund am Fenster hochsteigt und rausguckt und dann mal bellt, wenn sie keine direkten Nachbarn haben, die sich darüber beschweren. In einem Mehrfamilienhaus sieht das ganz anders aus.
Ja.
Nur fehlt denen einfach das Wissen dahinter, was der Hund denn da überhaupt macht und was das aus Hundesicht denn für eine Bedeutung hat. Und deswegen frage ich da immer auch ganz gezielt nach vielen, vielen Dingen und lass mir erst mal sagen, wie sieht es aus, was machen die? Und dann erst erkläre ich das. Und wenn nötig, dürfen die halt zu Hause anfangen, Dinge umzusetzen, weil Da habe ich, wie du eben schon gesagt hast, viel mehr Zeit auf meinen Hund einzuwirken, dass der lernt, der Mensch bestimmt Regeln. Mhm. Und nicht erst, es ändert sich was, wenn mir der nächste Jogger über den Weg läuft.
Ja, und sicherlich haben viele gehofft, die den Titel unseres Podcasts gelesen haben, dass wir jetzt hier sagen, was machen wir, wenn ein Radfahrer kommt, wenn ein Jogger kommt. Und das kann man halt nicht so pauschal sagen, weil es je nach Hund und je nach Situation und je nach Ursprung für dieses Verhalten muss man halt andere Dinge tun. Aber dieses, ich führe den Hund im ganz normalen Alltag souverän, indem ich halt Regeln vorgebe und Grenzen und auch dafür sorge, dass er die einhält. Und das muss nicht viel sein. Und eine wichtige Sache sind halt diese Liegestellen, dass ich dem Hund zu Hause wirklich vermittle, da ist dein Platz. Also und zwar auch so, dass er nicht alles überblicken kann. Wir haben es schon öfter besprochen, unstrategisch. Und alles, was hier in der Wohnung passiert, was an der Haustür passiert, was draußen auf der Straße passiert, das habe ich im Griff, das gucke ich mir an, da kümmere ich mich drum. Das musst du alles nicht tun. Und du kannst einfach hier entspannt sein oder im Büro das Gleiche. Sei entspannt, leg dich hin, schlaf. Ein Hund hat und braucht viel Schlaf. Oder der kann ja auch ruhen und dösen, ne? Aber so bis zu 18 Stunden am Tag muss man nichts mit seinem Hund machen, wenn man das alles gut verstanden hat und auch umsetzt. Und natürlich muss man ihn 3-4 Mal am Tag bewegen und beschäftigen, ist klar. Aber diese Regeln zu Hause oder wie ich halt mit ihm umgehe oder wenn andere Hunde noch da sind, wie ich mit denen umgehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe oder auch diese Problematik, also ja, das würde jetzt hier ausufern, ich habe das oft, hast du wahrscheinlich auch, wenn Paare kommen, dass der eine mit dem Hund das so macht, der andere mischt sich ein und sagt, nee, mach mal so, wo ich dann immer sage, lass ihn bitte zu Ende machen, weil das untergräbt ja auch die Autorität des anderen, dass der Hund sagt, ey, guck mal, da kriegt's nicht ohne Hilfe auf die Reihe. Und das sind so viele Kleinigkeiten im Alltag und das ist halt das, was wir machen, dass wir da genau hingucken und den Leuten dann die Finger auf die Wunde halten und sagen, da müsst ihr ansetzen und da und da und da. Und dann ist es nicht so, dass es dann draußen automatisch super toll läuft, aber es ist die Basis dafür und viele merken dann schon Entspannung. Das hast du bestimmt auch. Die kommen nach 1-2 Wochen wieder und sagen, hey, es läuft vieles viel besser.
Ja, und es ist ja auch, ich meine, wie oft machst du das denn, dass du dir Jogger oder Fahrradfahrer bestellst, um das mit den Kunden zu üben?
Super selten.
Ja, weil das, ne, ich sag mal, klar kann man die dann auf einem normalen Spaziergang mal begleiten, wo sowas ist. Dann ist es eine normale Alltagssituation. Aber im Grunde genommen braucht es doch oft gar kein spezielles Training in dieser Situation.
Nein,
und dass wir den Kunden dann mitgeben, wie die sich jetzt momentan, was die da am besten tun. Und es kommt ja auch immer auf die Situation an. Also wenn ich in einer auf einem Fußweg bin, auf dem Feldweg, der 2 Meter breit ist und rechts und links ist eine Wand oder eine Hecke oder einen Zaun, dann habe ich natürlich ganz andere eingeschränkte Möglichkeiten, als wenn ich ganz normal im Ort laufen kann, die Straßenseite wechseln oder ich kann noch 5 Meter auf eine Wiese ausweichen. Ja, aber das sind einfach, ich sage immer, man braucht so gewisse Tools, die man einfach weiß, ah, okay, das und das und das kann ich machen. Und es geht ja in erster Linie bei, also zumindest mache ich das so und ich denke, das machst du auch nicht anders, erstmal darum, so erste Hilfemaßnahmen mitzugeben, damit der Hund dieses unerwünschte Verhalten nicht ritualisiert weitermachen kann. Dass man wirklich mal sagt, okay, wenn du jetzt siehst, dass ein Fahrradfahrer, ein Jogger, ne, was auch immer da der Reizauslöser ist, kommt, dann, keine Ahnung, geh mit deinem Hund zur Seite, wechsel die Straßenseite, lass ihn absitzen, was auch immer. Es funktioniert ja nicht alles bei jedem Hund gleich. Es gibt Hunde, die kriegst du ganz gut damit gehandelt, dass du sagst, sitz, bleib und du stellst dich davor. Und es gibt andere Hunde, die nutzen die Gelegenheit und fixieren dann das Fahrrad so sehr, dass die nämlich im allerletzten Moment nach vorne schießen, wo der Mensch schon nicht mehr drauf gefasst ist. Und es gibt Hunde, mit denen läufst du am besten einen kleinen Bogen, um denen zu zeigen, hey, wir müssen uns gar nicht damit auseinandersetzen. und die reiben mit ihrer Pfote über die Stirn und sagen, boah, Gott sei Dank, Gott sei Dank hat das verstanden.
Und genau, und das ist der Grund, warum wir hier keine pauschalen Tipps geben können, weil es mit jedem Mensch-Hund-Team irgendwie anders läuft und andere Wege gibt, weil genau wie du es gesagt hast, jeder Hund hat anders reagiert und für einen ist das Sitzen gut, für den anderen ist das Vorbeigehen gut, mit dem dritten musst du komplett raus aus der Situation, den vierten kannst du vielleicht umlenken, also
genau.
Es ist eine Riesenpalette an Möglichkeiten und das muss man halt dann genau für dieses spezielle Mensch-Hund-Team herausfinden und ausprobieren und dann auch an der Körpersprache sehen, was ist da wirklich für dieses Mensch-Hund-Team passend und am entspanntesten.
Genau, ja, das sehe ich auch ganz genauso und vor allen Dingen, wir holen ja die Menschen immer da ab, wo sie stehen. Bei manchen muss man eben noch bei Bienchen und Blümchen anfangen und so andere wiederum, die haben schon ganz gute Grundlagen. Genau.
Ja.
Ja, sprachlos.
Punkt. Wir können jetzt einen Punkt setzen.
Ich habe jetzt gerade an diesen Filmtitel gedacht, Schlaflos in Seattle oder sowas. Ne? Ich so sprachlos, wie war das noch? Ne?
Sprachlos
beim Podcast, genau.
Sprachlos sind wir selten. Es kommt mal vor, aber beim Podcast hoffentlich nicht.
Nein, nein. Ah. Carola.
Gut, Vera.
Das war's für heute.
Genau.
Und ja, boah, ich freue mich jetzt. Ne? Wir haben es ja eingangs gesagt, wir haben quasi unseren gemeinsamen Urlaub geplant.
Ja.
Und wahrscheinlich werden wir von dort aus auch wieder einen gemeinsamen Podcast aufzeichnen, oder? Ist doch eine gute Idee.
Du, unbedingt. Das ist, das hatten wir ja in Ahrenshoop auch schon gemacht. Ne? Mhm. Und das bietet sich ja total an. Wir haben ja extra geguckt, dass wir Internet haben in dem Häuschen, was wir uns da mieten. Ja, und dann sind wir in schöner Urlaubs- und ja Frühlingsstimmung, wobei da wird es schon gut warm sein. Wir fahren ja weit in den Süden. Oh, ich freue mich schon so sehr.
Ich auch.
Und ja, aber ich glaube, wir machen vorher noch einen hier, oder?
Ja, glaube ich auch.
Einer wird noch hier aufgezeichnet bei uns in Deutschland und dann kommt Italien dran. Juhu!
Juhu!
So. Ja, dann verabschieden wir uns für heute. Ich wünsche dir noch einen zauberhaften Nachmittag, ein schönes Wochenende und unseren Zuhörern natürlich auch.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Ich drücke dich auf Entfernung.
Ich dich allen auch.
Allen Zuhörern und Zuhörerinnen ebenfalls eine gute Zeit, viel Vorfreude auf unseren nächsten Podcast und vielen Dank, dass du uns dein Ohr dagelassen hast. Bis bald. Ciao,
bis bald.
Bye bye.
Tschüss.
Tschüss.